Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Hey Manu, wunderbaren guten Morgen. Eine Woche später als normal.
Ja, letzten Montag. Man könnte jetzt sagen, du seist in der Ferien gsi, aber das ist gar nicht der Grund. Du bist nämlich am Start gsi, oder? Du bist am Start gsi am Montag. Genau. Zu meiner grossen Verwunderung hast du mir irgendwie am Morgen um 7 Uhr geschrieben, ob wir jetzt aufnehmen. Und ich bin aber von hinten gsi, weil ich an der Uni Bern beim David Blüss, beim Professor für praktische Theologie, am Seminar können mithelfen, so mit den Studenten diskutieren. Super spannend gsi, aber ich bin dann verhindert gsi, darum ist es ausgefallen.
Über was haben Sie diskutiert?
Also, es war ein Homiletik-Seminar gsi, also Predigtlehre. Und es ist eigentlich über ICF, Predigtstil, über Predigt-Performance im popkulturellen Setting gegangen. Und dann auch über Kommunikation, über soziale Medien und so. Also es war super spannend. Ah. Hat sogar noch eine Predigt von mir gehört, die ich gehalten habe vor längerer Zeit.
Okay, wie ist das so, wenn eine Predigt besprochen wird, die man selber gehalten hat,
mega,
in so einem Kontext?
Mega unangenehm. Also ich habe ein super Gespräch geworden. Es waren wirklich grossartige Studenten gewesen, aber ich hasse es mich selber. Weißt du, es war ja noch ein Video gewesen, und dann mir zuzuschauen beim Predigen. Ich bin kein Fan.
Hey, ich muss dir jetzt etwas sagen, das meine ich jetzt als ganz unironisches, ernstes Feedback. Ich habe ja den Livestream fast ganz geschaut von der Predigt, die du hast gehabt, weißt, nach unserem Team-Retreat.
Ja, genau.
Und ich habe so gedacht, das ist schon mega dein Ding. Also das hat super gewirkt, Mann.
Okay.
Wirklich.
Ja, das tut mir gut, wenn du das sagst.
Nein, du bist jetzt so wie ein Fisch im Wasser, wirklich. Also... Also denkt, wahrscheinlich müssen wir dir irgendwie so einen Manu-Cast geben, wo du einfach so kannst rumlaufen und Sachen erzählen und das, also nein, das ist wirklich sehr toll gefunden.
Das ist aber schön zu hören. Ja. Ja, und du bist jetzt zurück aus zwei Wochen Strand, Sonne und...
Ja, viel frittierte Meerestiere, die ich gegessen habe. Und es war mega schön gewesen. Und wirklich auch mit dem Wetter haben wir super Glück gehabt. Also praktisch jeden Tag können baden.
Wow.
Wir sind ja ganz vorne am Meer gewesen, neben Genua dort. So. Es war wirklich wunderschön gewesen. Ganz tolle zwei Wochen verwünscht und auch mit der Family super gehabt. Ja, und ich bin natürlich auch viel zum Laufen gekommen. Hat er ja erzählt, das ist ja letztes Mal noch vorgekommen, dort haben wir ja noch aufgenommen, dass gerade wo wir angekommen sind, bin ich ja gerade loslaufen und Franzi hat am Vermieter erklärt, dass ich eine schlimme Krankheit habe, die dazu führt, dass ich mich ständig bewegen muss. In dieser Woche habe ich so eine mega schöne Strecke, also auf der Karte, gell, gefunden, wo man könnte laufen. Und also dachte, ja, das ist super, hey, das tue ich jetzt gerade in meine Uhr einprogrammieren. Und lauf dann einfach dieser Strecke nach, das wird wunderschön. Weißt du, so alles, musst du dir so vorstellen, so wie ein kleines Halbinsel, das so ins Meer reingeht, so, aber dicht bewaldet und hügelig und so. Und du kannst so einen runterlaufen und kommst so zu einem uralten Kloster, das sogar noch so Sachen hat aus dem 8. Jahrhundert und so. Und von dort wärst du dann wieder einen aufgegangen. Hey, und auf dem Rückweg habe ich plötzlich keine Verbindung mehr. Also zum GPS, kein Handyempfang, nichts. Und probiere mich nachher an so italienischen Wanderzeichen. Das ist einfach so ein Fahrpunkt, was sie irgendwie auf Steine oder auf Bäume sprayen, zu orientieren, gell? Und bahn mir da so meinen Weg irgendwie durch den Wald, wo irgendwann wirklich kein Weg mehr ist. Also wirklich kein Weg. Sondern so sehr, sehr hohes Gras, also so bis auf Brusthöhe. So durchgeht und du merkst dann auch, jetzt sind wir in einem Gebiet, wo es tatsächlich auch Schlangen gibt.
Oh, gell? Man.
Ich gehe dort so weiter und denke so, ja, der Weg wird sicher wieder besser, oder? Komme so an verschiedene Sachen, die so wie so eine Via Ferrata, kennst du das? So Klettersteig.
Ja, ja, ja.
Das gibt es bei uns auch. Ausgesehen. Also weißt du, wo so Leitern drauf musst, die so musst an Ketten heben und so. Und dann komme ich endlich auf die Höhe und denke so, jetzt ist gut, oder jetzt geht es heim zu. Eigentlich steht dort einfach so ein Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg, der irgendwie völlig kaputt ist. Und es geht einfach keinen Weg mehr weiter. Einfach keine Chance.
Hey, nein.
Dann habe ich dort einfach umsuchen und machen und gehofft, ich komme irgendwie wieder zurück zu uns oder finde irgendwie einen Weg oder so, gell? Irgendwie fast kein Wasser mehr gehabt und es ist alles schon viel zu lang gegangen, weil der Frenzi anrufen und erklären, warum ich so spät bin, aber immer noch kein Handy empfangen, einfach nichts, gell?
Nein.
Ich bin wirklich fast verzweifelt. Nein, der ganz scheiß Weg zurück müssen. Und das ist wirklich so, weißt du, wenn du das erste Mal läufst und immer noch die Hoffnung hast, es wird besser,
ja,
dann dreist das irgendwie alles, oder? Weil du denkst, ja, mein Weg kommt wieder vorne. Und der ganze Shit, aber nachher musst du zurücklaufen und weißt, ich bin nachher wieder unten, wo ich alles muss drauflaufen, einfach der andere Weg. Dann ist es hure
hey, ja.
Und es geht einfach so durchab und ich habe wirklich richtig Schiss gehabt. Wirklich richtig Schiss gehabt. Eben irgendwann dann wirklich gar kein Wasser mehr gehabt. Und ja, geplant habe ich irgendwie insgesamt 1,5 Stunden unterwegs die und sind nachher fast 4 Stunden geworden.
Also
das ist wirklich so mega extrem gewesen.
Das ist viel mehr reif.
Ja. Und nachher habe ich, weißt du, das Schlimmste war so, ich habe immer das Bild gehabt, gell? Ich bin so mit leichten Jogging-Schuhen unterwegs gewesen. Wirklich niemand, wo dann einfach Wanderschuhe braucht ist und alles Shit. Und ich habe immer so das Bild gehabt, hey, wenn ich jetzt hier würde abstürzen und die finden mich, dann wäre ich so der grösste Vollpfosten-Tourist, der irgendwie mit Jogging-Schuhen in so ein Gebiet ist, wo du einfach nicht sollst.
Ja, genau. Das wäre also näher an diesen Asiaten, die am Matterhorn mit den Flipflops auftauchen, oder?
Und ja, sagen,
wo geht's da rauf?
Wirklich näher an denen. Ja, genau. Wirklich näher an denen dran, oder? Und hey, dort habe ich nachher schon so gemerkt, man wird wahnsinnig schnell demütig.
Ja.
Also weißt du, so vorher bist du irgendwie noch so, kontrollierst deine Zwischenzeiten und es dreht sich irgendwie alles so in einer Selbstverständlichkeit und du denkst, ja, ich gehe joggen und ich komme dann wieder an und plötzlich bist du so wie in einem völlig anderen Film und willst einfach nur noch irgendwie heimkommen, etwas zu trinken bekommen und so. Und dort habe ich schon so gemerkt, hey, so, es braucht mega, mega wenig, dass ich kann in einer Situation sein kann, wo ich richtig Schiss habe.
Ja, krass. Das ist eine krasse Erfahrung noch, gell? Ja, kannst du ja beim Wandern kannst das auch haben. Also ich sage das jetzt nicht so sehr aus eigener Erfahrung, weil ich mich eigentlich nicht auf allzu anspruchsvolle Touren einlasse. Aber meine Frau ist ein paar Mal schon beim Wandern ausgezogen und gesagt, ja, ich mache eine eigene Tour und so. Ich habe den Kind dann geschaut und dann ist sie einmal zu Abend heimgekommen und ich habe ihr von Weitem angesehen, dass sie einfach irgendwo dem Tode ins Angesicht geschaut hat, oder? So, wenn sie dich dann...
Steinschläge, Wetterumschwünge, gell?
Ja, genau. Wenn sie dann heimkommt und einem ganz fest hebt und nicht mehr loslässt, dann weisst du irgendwie, das ist jetzt, glaube ich, nicht nur der Romantik vom Moment verdankt, oder? Das...
Es ist nicht der Sonnenuntergang, der schon lange war, gell?
Ja, genau. Ja, genau.
Es ist das schöne Gefühl, überlebt zu haben.
Ja, genau. Ja, genau.
Super. Ja, und dann bist ja du aber eigentlich, habe ich gesehen, kann mindestens, weißt, ich bekomme ja auf Teams, auf unserer tollen App, immer so Benachrichtigungen, was die gerade so machen und so. Ich habe gesehen, du hast eine total aktive Woche gehabt.
Ja.
Also was Schaffen angeht.
ja, gut, ich habe ein paar Sachen gemacht. Aber es ist eigentlich noch gegangen. Ich bin jetzt vor allem am Wochenende bin ich wieder aktiv gewesen mit den Kindern, die ich hier auf Schaffhausen gefahren habe. Und am Samstag bin ich noch ganz einsam den James Bond schauen. Und wenn ich gewusst hätte, dass du eigentlich in der Nähe bist, weil du nämlich Kind bist, geh auf Flausen bringen, dann hätten wir zusammen den Bond schauen können. Genau. Ich wollte nämlich noch dir anrufen oder schreiben und habe gedacht, nein, der ist ja noch gar nicht zurück.
Das wäre super gewesen. Ich wäre gerne mit dir ins Kino.
Ah, hör auf, ey.
Ah, schade.
Hör auf, es ist nämlich wirklich ein bisschen...
Ja, das wäre wirklich
cool. Es war cool, eine einsame Erfahrung gewesen, weil x Leute gesagt haben, komm, wir gehen zusammen den Bond schauen. Und ich, ja, gut, und so müssen wir uns koordinieren. Ich habe schon andere, die mit mir schauen und so. Und am Schluss denke ich, ja, scheiße, jetzt muss ich alleine schauen. Wie nächste Woche habe ich ein Podcast-Gespräch zum Bond. Da habe ich gewusst, ja, bis zum Donnerstag muss ich ihn gesehen haben, oder? Und das ist fast eins.
Mit wem hast du ein Podcast-Gespräch
über mit der Fabien.
Ja. Ah, geil. Fabien ist in diesem Fall auch schon gelungen.
Ja, genau. Ich rede mit ihr über Feminismus und die
heissesten
Bond-Girls.
Ah, okay. Also du redest über die heissesten Bond-Girls und zusammen reden dann nachher darüber, warum der nächste James Bond eine Frau ist.
Ja, genau. Oder warum er ganz sicher keine Frau darf sein, oder? Ja, ich glaube, wir werden uns nicht einig. Aber es wird sicher spannend.
Hey, bei solchen Sachen bin ich ja ein totaler Traditionalist. Also, es ist nicht so, dass ich ganz unsensibel wäre gegenüber so sexistischen Rollenbildern oder so in Filmen und Serien. Aber ich finde einfach so, der James Bond gehört für mich so zum Refugium, wo genau das noch ausgelebt wird aus einer vergangenen Zeit. Ich finde auch, dass es unter dem Daniel Craig, den ich einen tollen James Bond Darsteller finde, diesbezüglich stark bergab gegangen ist. Also es ist irgendwie, Bond Girls sind nicht mehr Bond Girls, seit Daniel Craig der James Bond ist, finde ich.
Ja, okay. Also es passt ja zu seiner Neuerfindung von der Bond-Rolle, dass man Bond-Girls eben aus dieser Statistenrolle, ich tauche aus dem Meer auf und zeige meine Brüste und lande dann irgendwann mit dem Bond im Bett und stirbe, wenn möglich, im Verlauf des Films irgendwann.
Also nichts gegen Ursula Andres, gell?
Nichts dagegen, aber er hat, das passt ein bisschen zu der Neuerfindung von seiner Rolle, dass man Bond-Girls natürlich dann auch anders inszeniert hat, oder? Ich finde es dann zum Teil dann schon fast ein bisschen gepresst, weißt
du? Ja, genau. Also das eine und das andere ist auch, mir gefällt auch seine Rolle nicht, oder? Also so der leidende Typ, der irgendwie die dunklen Schatten von seiner Vergangenheit hat, die immer wieder raufkommen und so Scheiß. Hey, wenn ich so etwas will schauen, dann schaue ich irgendeinen Psycho-Thriller oder so. Aber James Bond ist für mich einfach wirklich so der Typ im wahnsinnig geilen Anzug, der maßgeschneidert ist, der einfach unendlich viel Stil hat, ein bisschen cleverer ist als der ganze Rest, überlebt jede Situation und drückt seine Krawatte schnell wieder zurecht, wenn Bomben explodieren.
Ja, das ist jetzt lustig.
Das ist für mich James Bond.
Das ist jetzt aber,
kann's wirklich
gern. Das ist aber lustig, dass du das jetzt sagst, weil genau das ist mir dann brutal auf die Nerven oder auf die Eier gegangen. Bei den alten Bonds meine ich jetzt, weil ich einfach gefunden habe, das lässt mich so unbeteiligt. Die Souveränität von diesen alten Bonds, wo dann irgendwie praktisch der Hauptfind irgendwie besiegt, währenddem er ein Cocktailglas noch in der anderen Hand hat und so. Das. Ich habe, die Filme, die nehmen mich nicht mehr rein. Da steht wie nichts auf dem Spiel. Und bei den neueren Bonds hast du das Gefühl, da steht etwas auf dem Spiel. Also das ist wie, das geht dir viel näher, oder? Und jetzt der neueste ist ja krass, weißt du? Ja, also hast du den gesehen?
Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Und verrot einfach noch nichts. Wirklich nicht.
Darf ich nicht verrot spoilern.
Wirklich noch nichts. Ich habe noch nicht einmal etwas darüber gelesen. Ich will aber schauen, ich gehe mit meinen Kindern, wenn sie zurück sind aus den Ferien. Gehe ich dann natürlich schauen. Das ist sicher eine grosse Freude, das Familienausflug. Aber bis dann einfach noch nichts verraten. Aber Manu, schau, das ist eben genau der Punkt für mich. Ich kann nachvollziehen, was du meinst, wenn es um Spannung geht, wenn es um innere Beteiligung geht, etc. Aber für mich ist Bond eben genau das Gegenmodell. Das ist nicht etwas, was ich schaue, weil es spannend ist. Sondern das ist etwas, das schaue ich, weil es spektakulär ist, weil es irgendwie alles ein bisschen too much ist. Also alles ist so ein bisschen übertrieben und es hat doch immer auch so eine gewisse Selbstironie. Und für mich ist das, also Bond ist für mich eigentlich ein Feel-Good-Movie. Und ich würde sagen, so seit Casino Royale ist das überhaupt nicht mehr so. Also ich meine, Casino Royale, das kannst du nicht mit den Kindern schauen, das ist huere crazy. Weißt du, mit diesen ganzen Folterszenen, das ist doch der,
ja,
wo die Rückblenden kommen, wo er irgendwie...
Ja, wo sie
crazy. Das ist nicht das, was ich will sehen, wenn ich einen James Bond schaue.
Ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch den neuesten Bond ganz sicher nicht würde mit meinen Kindern schauen, aber wir werden ja das jetzt nicht vertiefen. Aber das stimmt natürlich, oder? Die alten Bonds, da kannst du wie, die könntest du mit Kind schauen, wie, da ist wie klar, also dass der Laserpointer genau kurz vor den vor dem Gemächt vom James Bond anhaltet. Genau. Und so. Das ist wie so klar, da musst du nichts aushalten.
Oder? Weil das Gemächt von James Bond ist unantastbar.
Ja, genau. Und genau das wird ja auf eine ganz geile Art durchbrochen bei Casino Royale. Oder? Da hast du doch die Szene, wo sie ihn auf einen Stuhl setzen und unten das Polster rausreissen und ihm dann quasi die Eier eintätschen, oder? Dort merkst du, dass ein anderer Ton angeschlagen wird, oder?
Ja, der gefällt mir eben nicht. Also, ich finde das ein spannender Film, aber es ist für mich kein James Bond.
Ach, Stefan. Ja, da werden wir uns nicht einig. Aber, ja, jetzt kommt ja ein neuer. Jetzt können wir dann schauen. Ich bin sehr hoffnungsvoll. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen gehabt, nachdem irgendwie die ganze politically correct Crowd irgendwie hat wollen. Ich sag's jetzt nicht. Es kommen wieder so Mails zurück. Aber
du meinst so schwarze lesbische Behinderte, gell?
Ja, genau. So eine einarmige, taubstumme Asiatin oder so als James Bond portiert. Und jetzt habe ich es gleich gesagt. Aber jetzt ist der Tom Hardy ist in Diskussion oder der Cavill, der Superman-Darsteller. Und das sind ja zwei grossartige Typen. Also grossartig. Und die haben auch Stil, weißt du? Also da bin ich jetzt wirklich. Ja. Sehr zuversichtlich.
Ja, dann kann man sich ja freuen. Und vielleicht finden sie ja auch wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Das wäre natürlich meine Hoffnung. Natürlich ist es jetzt auch eine Zeit lang mega schwierig zu sagen, weißt, wer ist eigentlich der Bösewicht, oder? Also wir brauchen ja immer einen Antagonist. Mhm. Und zwar so einen weltpolitischen Antagonist. Jetzt haben wir das wieder, oder? Jetzt kann man eigentlich wieder mega easy James Bond 3 Bücher schreiben, finde.
Wieso, wer ist jetzt der Antagonist? Wieder Russland, oder was?
Nein, jetzt kannst du die richtig geile Geschichte machen, weißt, zwischen den Taliban und dem IS. Und du weißt nie recht, wer ist Freund und wer ist Feind und wer hat mit wem zusammengeschafft und hat M vielleicht aber mit dem anderen telefoniert. Das wird super.
Ja, okay. Aber ich finde eben, ich will jetzt nicht die Podcast-Folge vorwegnehmen, die ich noch vorhaben, aber ich finde das schon super spannend, wie du kannst am James Bond und an der Entwicklung, genau von dieser Aufstellung zwischen Freund und Feind, kannst du eigentlich den Zeitgeist ganz faszinierend ablesen. Ich finde das schon noch spannend. Weißt du, wie jetzt eigentlich in einer Zeit, wo das Vertrauen in die Institutionen zerbröckelt, in der Öffentlichkeit, wo Banken in Ungnade fallen, Versicherungen, Staaten, wo man irgendwie das Gefühl hat, die wollen alle nur ihren eigenen Gewinn verfolgen und so, dass in so einer Zeit ein Bond auftaucht, wo dann eigentlich in dem Skyfall wird das ja deutlich, dass eigentlich die Institution MI6 und so, dass die selber unterwandert sind, dass die selber zum Find werden.
Ja,
und so.
Eben siehst du, und das ist auch wieder so ein Problem, das hasse ich, Manu. Ich will das nicht in einem James Bond,
ja, aber wirklich nicht. Aber du hast wahnsinnig infantile Reflexe im Blick auf den James Bond.
Ja,
du bist klar,
ist eine Kindheitserinnerung.
Genau, du bist quasi gut und böse ganz klar getrennt und der Bond ist bei den Guten und es ist zu jeder Zeit vom Film glasklar, dass der Bond wird den Sieg davon tragen, oder?
Natürlich, genau das ist für mich James Bond, genau das. Plus wahnsinnig viel Stil, ganz, ganz tolle Autos, schöne Uhren, liebenswerte Frauen, das ist für mich James Bond. Und das sind einfach für mich 90 Minuten, ich fühle mich gut und denke, ich lebe in einer Welt, die ich verpasst habe.
Los, wir lassen es.
Ich meine, es passt natürlich auch, ich habe es auch gemerkt, als ich den Stammtisch mit dir gehört habe. Du hast im Moment natürlich auch so ein bisschen das Leiden an der Welt, oder? Also du hast so ein bisschen das, du glaubst nicht mehr als Guten im Mensch. Ich muss sagen, gestern habe ich so an einem Volkslauf teilgenommen hier in Bern, GP. Hey, und das hat mir wirklich wieder so ein bisschen das gute Gefühl in die Menschheit zurückgegeben. Du musst dir vorstellen, du rennst so an x Freiwilligen vorbei, die so Westen anhaben, die einfach dort sind, weißt, um die Strassen absperren, um zu schauen, dass alles safe ist. Die stehen seit dem Morgen um 8 Uhr dort bis irgendwann zu oben, oder? Und machen das einfach ehrenamtlich, die verdienen nichts für das Ganze. Und sind huere motiviert, lachen jedem ins Gesicht, der kommt und führen die an und so. Und ich habe irgendwie gedacht, wow, Mann, es ist irgendwie, Weißt du, es ist so ein anderes Gefühl, als wenn ich irgendwie die ganze Covid-Scheiße oder die Leute, die da irgendwie, die Treichler, die da rumlaufen, oder die, die der Alain Berset hasst, oder der Köppel mit seinem unsäglichen Scheißtext, den er wieder geschrieben hat, der so vor Homophobie und Scheiß nur strotzt. Wenn auf das schaust und denkst irgendwie, hey shit, das ist alles krank, können wir es einfach stoppen? Und nachher siehst du so etwas, so ein paar hundert Menschen, die einfach möglich machen, dass Leute können durch eine Stadt rennen, eine hohe Freude haben, selber ja eigentlich nichts davon haben. Also die bekommen ja nichts für das, dass sie das machen, sondern die machen einfach etwas, dass andere Leute können Spass haben dort. Und das habe ich so wie gefunden, hey, ich muss irgendwie mehr so ein Bild haben wieder von Menschen und weniger so das, was ich über die Medien mitbekomme von irgendwelchen selbsternannten Gurus, die jetzt wissen, wie das mit unserer Gesundheit ist und ob man sollte impfen oder nicht, oder die ganzen Vollidioten, die sich über die Zertifikate aufregen oder so. Das zieht einem nur runter, aber sobald du irgendwie mit realen Menschen zu tun hast, die wirklich etwas machen, ist die Welt gut im Fall. Sie ist viel James Bond-artiger, als du denkst.
Ja gut, dort gibt es ja dann auch die Bösen, die müssen dann auch richtig böse sein, oder? Aber ich bin gar nicht so weit weg von dir, Stefan. Mein Glaube an das Gute im Mensch ist einfach umkämpfter als deiner, aber ich will ja noch daran festhalten, oder? Ich sage, mir helfen einfach so Enthüllungen wie jetzt Pandora Papers und so, helfen mir einfach nicht wahnsinnig, um meinen Glauben stärken an die hehren Motive der Verantwortungsträger und so weiter. Aber
weißt du, Manu, das ist doch alles einfach ein riesen Game. Ich meine, jetzt hat die Schweizer Bevölkerung können über die 99% Initiativen abstimmen.
Ja.
Und sie haben sie in Bausch und Bogen verworfen. Vor ein paar Jahren haben wir über eine Erbschaftssteuer abgestimmt, die alle Kantone betreffen würde. Alle die Vorlagen haben nie eine Chance. Und zwar darum, weil Herr und Frau Schweizer so doof sind, dass sie irgendwie immer denken, ah, wir könnten aber auch mal zu den Reichen gehören, oder oh, aber die Reichen gehen weg, etc. Und nachher sucht man sich immer irgendwelche Einzelgestalten, also irgendwie ein Banker, der viel verdient, oder ein Novartis-Chef, der viel verdient, oder irgendwie Leute, die Steueroptimierungen machen, die im Graubereich sind oder so. Und stellt die gross her und sagt, schau, das sind die wirklich böse. Aber das stimmt gar nicht. Die wirklich Bösen gibt es so nicht. Das ganze System ist verdammt krank, was dazu führt, dass Menschen, die x Millionen haben, nachher auch noch die Anwälte haben, die ihnen helfen, den ganzen Scheiß zu optimieren. Und wir sind die dummen Seichen, die das einfach jedes Mal mitmachen. Und sagen, ah nein, die sind wirklich mega toll, wir schauen auf zu ihnen, weil sie sind so reich. Die müssen ganz, ganz clever sein. Ich meine, die meisten reichen Leute, die ich kenne, sind im Fall nicht besonders clever, sondern haben einfach verdammt viel Geld geerbt.
Ja, logisch.
Und das ist so das Ding. Ich bin nicht neidisch auf die, weißt du? Aber ich finde es irgendwo scheiße, dass wir einfach so in regelmäßigen Abständen machen wir irgend so ein grosses Volksfest, das nachher heisst, grillen den superreichen Arsch. Und dort haben wir einfach irgendjemanden gefunden, der sich jetzt irgendwie so ein bisschen outstanding-mässig daneben benommen hat. Aber das ganze System ist hure crazy, wo wir drin leben.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch der Meinung, das fällt ein Stück weit auf die Einzelnen zurück, wenn alle Möglichkeiten, um etwas am System zu ändern, vom Stimmbürger und der Stimmbürgerin selber strategisch abgeschossen werden. Oder das sehe ich schon auch. Das Demoralisierende finde ich jetzt nicht so sehr, wenn einzelne Leute jetzt super reich werden und irgendwie shady Business betreiben oder so, sondern wenn so der Eindruck entsteht, dass eine ganze Kaste von Politikern und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern in so einer Doppelmoral leben, wo dann sogar nach aussen sich für Steuergerechtigkeit und so einsetzen und für die Stärkung vom Mittelstand und weiss nicht was und dann hintenrum alles tun, um ihr Geld irgendwo in Jamaika versorgen oder irgendwo, wo niemand nach Steuern fragt und so. Das finde ich demoralisierend, wenn ich so das Gefühl habe, die ganzen Verschwörungstheorien, die laufen ja genau auf das raus, so quasi die da oben, die haben sich zusammentun und tun uns aussaugen. Und das glaube ich auch beim besten Willen nicht. Aber so Enthüllungen schaffen dann gleich Zweifel irgendwie daran, dass es die Mehrheit von denen wirklich am Wohl von der Bevölkerung interessiert ist und so. Das finde ich dann schwierig, weißt, wenn das untergraben wird. Weil das ist jetzt Vertrauen, das ich sau wichtig finde in unserer Zeit.
Aber weißt du, Manu, also, ich finde das auch blöd, aber ich glaube, das wird wahnsinnig so inszeniert jedes Mal. Also ein Vertrauensbruch, also eine Riesenkrise. Du musst dir mal vorstellen, das SVP-Aushängeschild von den letzten Jahrzehnten, wo Bundesrat war, Christoph Blocher, fordert quasi seine ganze Rente zurück, weil er sagt, das kann man dem kaputten Staat nicht einfach schenken, das Geld.
Ja.
Ich meine, da muss man sich mal fragen, hey, die wählerstärkste Partei in der Schweiz hat ein Aushängeschild, das sagt, der Staat ist so kaputt, dass man ihm das Geld nicht überlassen kann, ich muss das irgendwie wegnehmen und damit, ich weiß doch nicht was, Ankerbilder kaufen oder so, keine Ahnung, was er macht. Dann musst du doch irgendwie sagen, dort ist doch das ganze System kaputt, dass ein Milliardär im Prinzip oder ein Multimillionär mit einer unfassbar reichen Familie sagt, hey nein, das Land ist so am Arsch, ich nehme alles draus, was ich irgendwie kann. Oder? Also das ist doch nachher eine Mentalität, wo ich finde, hey shit, also wenn 30% von der Schweizer nachher immer noch so einer Partei hinter laufen und das geil finden und der Köppel das noch rechtfertigt, dann sind das nicht die Leute, die ich nachher will, irgendwelche Empörungen darüber hören, dass unser System irgendwie zwar toll ist, aber es gibt ein paar moralisch zwielichtige Leute. Nein, das ist ein moralischer Bankrott, wenn du als ehemaliger Bundesrat so über die Schweiz und über die Regierung redest. Und ich finde es ein moralischer Bankrott, was im Moment Mörgeli und Köppel abziehen über einen Alain Berset. Ich finde es wirklich eine Frechheit. Ja, ja. Ich finde, das ist ein grossartiger Politiker, den wir haben, ein guter Kommunikator. Und sie stellen ihn einfach mit absolutem Scheiß in ein schiefes Licht, wo niemand etwas angeht, wo er nichts veruntreut hat, nichts Illegales gemacht hat. Aber man liefert jetzt einfach Munition, die so richtig ist. Komm, wir gießen einfach mal Güllen aus und irgendetwas bleibt sicher an ihm kleben, oder?
Ja, ja. Nein, voll. Vor allem, weil die SVP ja de facto Regierungspartei ist, oder? Die sind ja gut vertreten im Bundesrat und im Parlament. Also, die Oppositionsrolle, die eigenartige, wenn man selber so viel Einfluss hat aufs System, die ist ganz bizarr. Oder? Also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, und du musst dir mal vorstellen, ich meine, wir leben in einem Land, wo einer kann ganz eindeutige Signale senden. Ich meine, es ist der Ueli Maurer, der wirklich so wirken, als ob er würde sympathisieren mit total crazy Freiheitsstreichler-Typen, ohne dass wegen dem zu einem riesen Knall kommt, ohne dass wegen dem irgendwie destabilisierend wirkt oder so etwas.
Ja.
Unser politisches System kann sogar mit so völlig durchgeknallten Aktionen umgehen. Das finde ich wirklich toll.
Ja.
Also meine ich jetzt ohne Ironie, das finde ich wirklich toll. Es vertreibt sogar einen Ueli Maurer in der Regierung. Und ich meine, dann lebst du wirklich in einer ganz, ganz tollen Demokratie, wenn das möglich ist.
Ja. Sehr schön. Ja gut, mit dem Lob von der Demokratie könnten wir eigentlich die Folge schon fast beendet. Ich hätte zwar noch wollen, aber das können wir vielleicht das nächste Mal machen, über eine Begegnung erzählen am Wochenende. Ich habe einen von meinen ehemaligen Kanti-Lehrer, Gymi-Lehrer getroffen, ganz spontan.
Welches Fach hat er unterrichtet?
Ja, Geschichte und Deutsch. Und bei dem, das ist jetzt der Gymi-Lehrer, den ich am meisten verdanke. Und ich habe gedacht, das wäre mal spannend, mit dir darüber zu reden, was man so für Erinnerungen an Lehrer mitnimmt, welchen, dass man viel verdankt und welche, dass man gerne wieder vergessen würde. Er ist einer, wo ich mich gerne daran erinnere.
Hey, komm, das machen wir doch jetzt noch. Wir haben ja letztes Mal eine Folge ausfallen. Jetzt machen wir noch das grosse Lehrer-Special, wo wir dranhängen. Das vertreibt also heute, weil es letzte Woche keine Folge gegeben hat.
Ja gut, also dann
also ich erzähl von deinem Gymi-Lehrer.
Ich erzähle kurz Geschichte und Deutsch. Es war einfach lustig, ich habe den schon 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und bin letztes Wochenende ja schon in Schaffhausen gsi, zum Kind bei den Schwiegereltern abgeben und bin dann mit meiner Mutter noch so ein bisschen am Rhein angelaufen und dann läuft er mir über den Weg. Promovierte promovierter Historiker, Geschichts- und Deutschlehrer von mir. Und der ist jetzt irgendwie 83, oder? Und dann habe ich den getroffen und habe mich vorgestellt und ihm noch mal gesagt, ich verdanke ihm viel und habe ihn nicht schon lange nicht gesehen, ich ihm mal wollen danken sagen dafür. Der hat gesagt, ja, kommst du mal zum Kaffee und so, kommst du vorbei. Und dann habe ich, weil ich gewusst habe, ich bin das nächste Wochenende gerade wieder dort, habe ich gerade abgemacht mit ihm für den Sonntagnachmittag. Und das war eine mega herzige Begegnung. Ah, sind wir da bei ihm im Garten gesessen mit seiner Frau. Und ich habe ihm einerseits zu verdanken, dass wenigstens ein bisschen Kultur und Bildung in meinem Hirn Einzug gehalten hat, weil ich habe mich für mega wenig... ich habe mich wirklich als Jugendlicher...
Er würde ich mit Danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die Restbestände an Allgemeinbildung, die beim Manuel Schmitz im Bleiben hängen.
Genau, Restbestände ist wirklich ein gutes Wort. Aber ich habe mich als Jugendlicher für so wenig so Zeug interessiert, weißt? Also Literatur, Kunst, Kultur, Geschichte, das ist mir ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Und er hat irgendwie so eine super Art gehabt, um so auch politisches Bewusstsein zu schaffen und so. Der hat mir die ganzen Klassiker nahegelegt. Ich habe Goethes Faust gelesen bei ihm und habe da wirklich so einen halben Meter von diesen, weißt du, die gelben kleinen Reklambüchli, die haben wir einfach ohne Ende gelesen, klar. Oder? Und dann war er so Spezialist auch für den Zweiten Weltkrieg und ist auch Präsident von der Gesellschaft Schweiz-Israel, hat so jüdische Geschichte und wahnsinnig Intus gehabt. Und ich bin mit ihm sogar einmal eine Exkursion gemacht auf Polen und dort sind wir in Auschwitz die Konzentrationslager anschauen und so. Und das war für mich eine unvergessliche Story gewesen. Also da hat er mir ganz, ganz viel...
Also das war mit der Klasse dann gewesen, im Gymnasium, oder?
Ja, das war eine Projektwoche. Ist das gewesen. Da hat es dann Leute aus verschiedenen Klassen dabei gehabt bei dieser Polenreise. Es hat auch lustige Momente gegeben, weil wir haben ihn auch einmal... Also wir haben dann dort auch jeweils relativ, sag jetzt mal, freizügig Alkohol getrunken und so. Und einmal haben wir ihn aus den Augen verloren irgendwie. Wir haben ihn dann nicht mehr gefunden. Und dann haben wir zwei Tage ohne ihn müssen verbringen, bis wir ihn wieder... bis er in Krakau wieder zu uns gestoßen ist, oder?
Hey,
ja, jetzt mit so.
Und er ist der Einzige, der ist mitgekommen, oder?
Nein, es ist noch ein anderer Lehrer dabei gewesen, Gott sei Dank. Es ist noch ein anderer Lehrer dabei gewesen. Okay, okay. Aber es ist einfach sehr lustig gewesen. Ich glaube, mit so viel zeitlichem Abstand darf man das schon erzählen, oder? Aber das sind so. Oh mein Gott. Ja, hast du einen Lehrer gehabt, wo du viel verdankst?
Nein.
Nicht?
Nein. Überhaupt
so
nicht.
Bitter.
Nein. Ich hatte eine Lehrerin, die ich wirklich viel verdanke. Das war meine Primarlehrerin in den ersten beiden Klassen. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Frau Weder war das. Grossartige Lehrerin. Wir waren die letzte Klasse, die sie hatte. Und die hat das... Also, gell, das musst du dir vorstellen, es war so Zeit gewesen, bevor man irgendwie von individualisiertem Unterricht und irgendetwas im Geschwätz hat, aber die hat das herbekommen, dass es einfach immer spannend war. Also im Notfall konnte ich halt dann irgendwie ein Büchlein lesen oder irgendetwas anderes machen oder so, aber ich habe mich nie gelangweilt dort im Unterricht. Es war einfach immer, immer spannend gewesen. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann da etwas machen, wo ich gerne dorthin gehe. Ich bin wirklich wahnsinnig gerne in die Schule, die ersten zwei Jahre. Ja, und ab dort ist es abwärts gegangen. Ich hatte dann nochmal eine tolle Lehrerin im Handarbeiten, Frau Kern. Frau Kern hat einfach sehr, sehr rasch eingesehen, dass ich nicht furchtbar talentiert bin, aber unterhaltsam. Und ich bin dann einfach immer bei ihr vorne hergesessen, wenn sie meine Fehler hat aufgemacht und immer gerade ein bisschen weitergestrickt hat. Und wir haben uns nett unterhalten. Das ist ja ganz eine tolle Lehrerin. Sie hatte so etwas Menschliches gehabt, so eine Gelassenheit und so. Ja, und nachher der Primarlehrer bin ich gar nicht gern gegangen später. Habe ich auch irgendwie alles immer so rigid gefunden und so. Wie soll ich sagen? Ich bin mir irgendwie ähnlich vorgekommen wie nachher x Jahre später in der RS. Dass ich einfach so wie das Gefühl habe, es geht überhaupt nicht um irgendwie Einzelne da oder so, sondern es geht einfach darum, dass du möglichst wenig störst, möglichst wenig auffallst und einfach das Zeug erledigst. In der Sek, ja, das war so zwischen desinteressierten Lehrpersonen bis zu, wie soll ich sagen, einfach so abgelöste Typen, mega oft. Und ich habe ja dann dort auch müssen ein Jahr wiederholen, gell? Also ich habe die dritte Klasse in der Sek, also bei uns hat man 5 Jahre Primar gehabt und dann 4 Jahre Progymnasium. Und die dritte habe ich dort nicht geschafft. Ich bin also wirklich so wirklich in Bausch und Bogen rausgeflogen.
So krass.
Also mit x Minuspunkten. Und habe dann ein Schulhaus gewechselt sogar. Also das war nicht meine Entscheidung, das hat das Rektorat so gemacht. Und dort bin ich zu einem Lehrer gekommen, wo ich würde sagen, der hat wenigstens so funktioniert, dass ich es okay habe gefunden. Also es war irgendwie so klar gewesen bei ihm alles. Und es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, wir werden irgendwie getriezt mit irgendwelchem Scheiß, weißt, so Heftnoten und so Bullshit. Hey. Ich meine, das sind wirklich Sachen gewesen, wo ich einfach gedacht habe, die haben irgendwie alle zu viel Dantes göttliche Komödie gelesen und sich zu fest inspirieren von den ganzen Höllenstufen, wenn es darum geht, irgendwie Hefter zu benutzen. Ich meine, die haben Hefter eingesammelt und bewertet, ob wir die gut umrandet haben, die Seiten.
Yeah. Yeah,
ich meine, weißt, wir sind ja dort schon so gewesen, dass wir haben können selber unseren Namen schreiben und alles. Und wir haben müssen Heftseiten umranden. Also das ist wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen. Und ich weiss noch, ich habe insgeheim, Manu, habe ich immer gedacht, wenn ich mal gross bin, dann werde ich sicher verstehen, dass die Recht haben kann und ich nicht. Das habe ich wirklich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, okay, wahrscheinlich haben die schon Recht. Und ich muss sagen, nein, wenn ich heute auf das zurückschaue, würde ich einfach sagen, nein, das ist einfach alles riesengroße Scheiße gewesen und es ist ein mega Wunder, das irgendwie unbeschadet zu überstehen. Aber nein, ich verdanke denen einfach gar nichts. Und ich bin auch kein bisschen einsichtig und finde auch nicht, dass es gut ist, was wir dort haben gemacht. Einfach nicht.
Hey, gut ist eben der
Klassenlehrer, wo ich nachher herkomme. Und nachher das Gymnasium war so, dort hat man einem nicht mehr so fest gestört. Dort war es okay. Dort hatte ich einen sehr netten Deutschlehrer, einen ganz tollen Geschichtslehrer. Aber jetzt einfach so, weißt du, im Rahmen, wo ich finde, ja, so müsste es halt sein, dass es okay ist. Aber jetzt nicht irgendwie herausragend. Wirklich gar nicht.
Hey, mega bitter. Das ist ja eigentlich, jetzt bin ich ein bisschen überrascht und ernüchtert, dass das so ein eigentlich durchzogenes oder sogar negatives Fazit ist, das du da ziehst. Und das, ich hätte jetzt gedacht, du zählst jetzt ganz viele Leute auf, die für dich wahnsinnig prägend waren, im positivsten Sinn. Das ist jetzt noch bitter. Und vieles passiert ja. Also ich glaube, vieles ist besser geworden. Wir haben tolle Lehrpersonen für unsere Kinder. Aber so Zeug wie so Heftnoten und so, das zieht man natürlich bis heute noch durch, oder? Das macht man immer noch. Ich weiß nicht, bis wann, aber...
Weißt du, und ich denke wirklich, also wenn ich so zurückdenke, meine Kindergartenzeit, meine ersten 2 Schuljahre und so, ich bin wirklich immer gern gegangen.
Ah, ja.
Also ich habe es wirklich geliebt.
Ja.
Und du musst schon einiges machen, dass das an einem Kind, das eigentlich neugierig ist, kannst verderben. Aber ich weiß noch, weißt du, ich bringe jetzt nur ein Beispiel. Wir haben müssen so eine Karte anschreiben. Das war jetzt in der 4. oder 5. Klasse. Und da fließt so ein Fluss durch. Und dann musst du immer sagen, linker Hand, rechter Hand. Weißt, und links und rechts und all das Zeug anschreiben, oder? Und nachher gibt es den Test über das. Und der Lehrer ändert einfach die Flussrichtung mit einem Pfeil. Aber es hat eine Stromschwelle dazwischen. Da denke ich, das ist ja hure komisch, weil kein Fluss kann eine Stromschwelle darauf fließen, oder? Also habe ich fragen. Ich habe nicht fragen, weil es ja ein Test war. Also, ja, ich denke, ja gut, also, ich denke einfach, dass mit dem Pfeil schief gelaufen. Ich habe alles angeschrieben. Keinen Fehler gemacht bei dem. Und habe nachher natürlich eine 2 bekommen. Weil ich nicht habe gesehen, dass der Fluss in die andere Richtung geht und alle Seiten verkehrt werden. Und dann denke ich einfach, hey, was für eine Hohlbirne musst du sein oder was für sadistische, komische Anwandlungen musst du haben, um nicht einfach zu sagen, oh, okay, hat den Pfeil nicht gesehen, machen wir einen halben Punkt Abzug und den Rest korrigiere ich dann nochmal.
Ja, ja, ja.
Und solche Scheiße habe ich einfach mega, mega oft erlebt. Und ich finde wirklich, nein, ich habe dort ganz viele Erwachsene kennengelernt, wo ich denke, ich möchte nicht ihren Browserverlauf anschauen.
Ah, Scheiße.
Wirklich nicht. Nein, echt. Es hat so viele komische Menschen
gehabt. Ah, krass, krass. Nein, ich habe sicher auch durchzogene Bilanz im Blick auf Lehrpersonen, aber ich habe ein paar ganz, ganz tolle Leute erlebt auch. Ich habe ja die Zeit vom Autounfall mit 11, 12, wo ich nachher fast ein halbes Jahr im Spital sein musste. Und da hatten wir einen Primarlehrer, der mir praktisch jeden Tag im Spital ist, die Aufgaben vorbeibringen. Also sicher mehrmals in der Woche ist der bei mir im Spital aufgekreuzt und hat mir die Aufgaben gebracht und hat mir Sachen erklärt und so. Also das war schon ein beeindruckendes Commitment gewesen. Ich denke einfach intellektuell, bildungsmässig oder so, haben mich nicht so viele Leute geprägt. Weißt, nicht so viele Leute haben es geschafft, meine Neugierde zu wecken irgendwie. Und der Lehrer, den ich jetzt am Wochenende gesehen habe, der hat wirklich zu den wenigen gehört, wo es irgendwie geschafft hat, mich dazu zu bringen, mich mit Sachen auseinanderzusetzen und Bücher zu lesen, die ich sonst nie würde lesen, oder? Und ich habe dort eben Heinrich Böll und weiss ich was, ich habe dort Zeug mit Begeisterung gelesen in einem jungen Alter, wo mir einfach geblieben ist und wo mein Horizont auch irgendwie erweitert hat. Und er hat auch politisch, weißt, das war ja die Zeit von der EWR-Abstimmung und so, wo der Blocher eigentlich erst so die grosse Bühne bekommen hat. Und der hat einmal können im Unterricht, hat einmal können über den Blocher
ablassen. Ich vergesse immer, wie alt du schon bist.
Ja, eben. Der hat einmal Tirade ablassen und hat uns erklärt, warum das jetzt einfach jenseits von Gut und Böse ist, was der Blocher jetzt da wieder rausläuft. Dann haben wir Videoausschnitt geschaut. Und dann haben wir das aber auch dann sehr kritisch, konstruktiv, haben wir das alles auseinandergenommen. Zwar nicht nur von einer Parteirichtung, sondern wir haben wirklich so eine Auslegeordnung gemacht. Der hat, also, das ist wirklich spannend. Der hat uns irgendwie dazu gebracht, auch die Zeitung zu lesen, weisst? Ich habe den wirklich sehr, sehr gut in Erinnerung. Und es war sehr herzig, ihn jetzt wieder zu sehen. Und der hat sich mega interessiert für das, was wir jetzt hier im RefLab machen. Es war noch schwer, ihm zu erklären, was es genau ist, weil ich gemerkt habe, gell, der ist mit 83, der hat, glaube ich, gar kein Handy. Und der weiss nicht, was Blogs sind, der weiss nicht, was Podcasts sind, der weiss nicht, was Netflix ist. Und dann probier das mal zu erklären, jemand, der nicht weiss, was ein Blog ist. Probier mal zu erklären, was das. Also, das ist im Fall wirklich noch schwierig. Ja, also, ich habe irgendwie bis zum Schluss gefühlt, sie haben so ganz schwache Ahnung gehabt, er und seine Frau, was ich jetzt mache. Aber es hat für sie immer noch wahnsinnig exotisch getönt. Die Frau hat immer wieder gesagt, es ist ja verrückt, dass die reformierte Kirche so Zeug macht und so. Das ist ja ganz verrückt.
Denkt, ja. Ja. Weißt du, einfach nur noch vielleicht schnell so. Für mich ist nicht alles, was ich bildungsmässig erlebt habe, scheiße gewesen. Also, als ich nachher an die Uni bekomme, habe ich es wirklich zum ersten Mal erlebt, dass ich so in einem Umfeld bin, wo man einem etwas zutraut. Also so Christina Auster auch, oder der Markus Sauer, wo dann sind dort gewesen. Die sind dann so Mittelbau-Leute gewesen. Und die haben einfach so, wie soll ich sagen, die haben nicht ausgestrahlt, so, jetzt musst du dich mal anstrengen, dann schauen wir mal, ob das reicht, was du da mitbringst und ob du da durchkommst durch die nächste Prüfung, sondern so wie, hey, macht etwas aus dieser Zeit, das sind die geilsten 6 Jahre, die ihr habt, nehmt so viel auf, wie ihr könnt. Ja. Und das war so motivierend. Ja. Oder nachher so ein Herr Mattis, der Professor für Altes Testament, der sich einfach manchmal stundenlang hat Zeit genommen, um in seinem Büro noch Sachen zu klären und Kaffee hat gekocht und so. Das ist einfach toll gewesen. Das ist wirklich so ein Umfeld gewesen. Oder auch ein Pfleiderer mit seinen mega komplizierten Vorlesungen am Anfang, wo man immer wie mehr reinkommt und aber auch immer gemerkt, du kannst einfach fragen, du kannst einfach ein E-Mail schreiben und so. Also das sind irgendwie alles so Moment gsi, wo ich würde sagen, doch, dort habe ich mega, mega tolle Lehrer und Lehrerinnen gehabt, wo ich würde sagen, denen verdanke ich extrem viel. Aber es ist wirklich gegangen, bis ich an der Uni bin.
Da hast du eigentlich,
also
du
wirklich ab dort würde ich sagen, ist die Welt aufgegangen.
Du hast erst in der Hochschule den Knopf aufgemacht.
Ja, weißt, das, also, ja, das stimmt auch. Auf der anderen Seite würde ich auch wirklich sagen, man hat auch vorher nichts dafür gemacht, dass wir jetzt irgendwie zu Zeitungsleserinnen und Leser werden. Oder man hat auch nichts dafür gemacht, dass wir irgendwie so eine Art Interesse an Politik und Gesellschaft entwickeln. Und, gell, ich bin ins Gymnasium zur Zeit, wo 9/11 war. Es wäre jetzt nicht so verdammt schwierig gewesen, dort etwas zu machen mit uns. Und wir wären recht interessiert gewesen. Wirklich, also das ist, ja. Und da finde ich einfach, also du musst schon extrem abgelöscht sein, dass du mit so vielen jungen Menschen, die eigentlich, natürlich haben wir zum Teil Angst gehabt, dass wir es nicht schaffen, wir sind zum Teil faule Seichen gewesen, ab und zu haben wir zu viel gekifft oder so. Das stimmt alles und wir haben andere Sachen im Kopf gehabt, aber grundsätzlich sind wir nicht Leute gewesen, wo ich jetzt würde sagen, ah, wow, doch, ihr habt echt so das Beste aus uns rausgeholt. Das könnte ich wirklich nicht sagen. Echt nicht.
Ja, es sind verpasste
also,
Gelegenheiten.
Und in der Sek schon gar nicht. Wirklich schon gar nicht, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, Stefan, ja. Dann sind wir doch alle froh, dass du so gut rausgekommen bist. Und
Trotz deiner Verhaltensauffälligkeiten,
ja, genau,
hast du jetzt eine Stelle gefunden?
Ja, genau. Hey, sollen wir langsam Schluss machen?
Hey, Manu, was steht die Woche noch an bei dir? Hast du noch etwas Tolles vor?
Etwas Tolles? Ja, also eben Podcastaufnahmen habe ich am Donnerstag. Dann wollte ich einen Blogpost schreiben zu dieser neuen Netflix-Serie Squid Game. Jetzt habe ich es gleich angeschaut, obwohl ich es zuerst nicht wollte. Und finde das super spannend.
Oh,
ja.
Okay.
Doch, es hat ein paar...
Machst du auch noch einen Podcast
ja,
dazu,
das
oder
habe ich vorgehabt, ja. Squid Game. Ja, das finde ich sehr spannend. Vielleicht okay. Mit dem Thorsten Dietz, der hat es auch schon gesehen. Der hat sie auch schon geschaut.
Ah.
Ja, mal schauen, es hat ein paar Highlights in dieser Woche, doch.
Hey, ich habe jetzt übrigens gerade eine geile Serie geschaut mit Nicole Kidman.
Oh.
Wie heisst die schon wieder? Nine Perfect Strangers.
Okay, die habe ich noch nicht gesehen.
Läuft auf Amazon Prime.
Ah, ja, ich habe die Werbung.
Und das Ganze ist so ein Retreat, den sie organisiert. Und es ist wirklich, es ist hure geil. Also, das musst du unbedingt schauen.
Okay, geil.
Sehr, sehr toll.
Geiler Tipp. Ja. Nine Perfect Strangers. Sehr gut.
Ja. Und dann ist ja diese Woche ist noch Theo Lounge live.
Stimmt, stimmt.
Mit dem grossartigen Titel «War deine Hurerei noch zu wenig?» mit der Milena Häusler, die kommt.
Ja.
Im Hirschli.
Sorry, das habe ich tatsächlich unterschlagen, da bin ich nämlich auch dabei.
Ja, eben, ich kann ja dort nicht dabei sein, das mal. Ich bin dann froh, dass ich den Podcast nachher nachhören kann. Aber du bist dort, gell?
Ja,
du bist
ja.
Am Start.
Ich bin am Start, klar.
Super, super
hey.
Sache.
Dann wünsche ich dir eine super Woche.
Hey Manu, ich wünsche dir einen ganz guten Tag. Und ich erhole mich jetzt noch ein bisschen, nachdem ich jetzt so viel geschafft habe mit dir.
Ja, genau, ja, mach das.
ich tue dir das Audio noch aufladen, gell? Ich tue das dann aufladen,
ja,
dass du schneiden kannst.
Ja, super, super. Gut. Peace and out.
Also,
peace
hey.
And out. Ciao zusammen.
Yo, peace and out. Ciao zusammen. Tschüss.